predige über den letzten Vers von diesem vorhin vorgelesenen Text aus Psalm 73, Vers 28, wobei ich allerdings hier eine andere Übersetzung habe, das ist die Zürcher Übersetzung. Da heißt es, mir ist es köstlich, Gott nahe zu sein. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Ich wiederhole es nochmal, mir ist es köstlich, Gott nahe zu sein. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Interessante Frage ist ja, wie nahe ist Gott? Und die Antwort furchtbar einfach, so nahe wie das Wort in ihrem Mund. Er ist nahe allen, die ihn anrufen, steht in dem Psalm 145, Vers 18. Das heißt, dadurch, dass ich mit ihm rede, erfahre ich seine Nähe. Hier in diesem Psalm 73 ist ein Mann in eine, sagen wir, Identitätskrise gekommen. Wenn Sie den Psalm ganz lesen würden, dann stellen Sie fest, dass da ein Gläubiger über sein Leben nachdenkt und unzufrieden ist. Er vergleicht sich mit Gottlosen, denen es gut geht. Während von ihm heißt es, jeden Morgen war meine Züchtigung da. Ich könnte mir vorstellen, dass bei manchen von Ihnen das auch so ist. Schon heute Morgen, als Sie aufstanden, hat es irgendwo in den Knochen geknirscht. Mancher musste eine ganze Fülle von Pillen schlucken. Anderer hatte irgendwelche Menschen im Kopf, wo er in Sorge ist. Und dann kann man schon überlegen, weshalb geht es mir eigentlich so schlecht? Und da gibt es ja Leute, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben und die laufen umher, als ob das Leben nur noch aus Freude besteht. Ja, da wäre er also fast gestrauchelt und ich nehme an, jeder von uns kennt dieses Denken zur Genüge, dass Sie oder ich mich mit jemand anders vergleiche. Entweder werde ich hochmütig, wenn es mir besser geht oder ich besser dran bin oder besser herauskomme, oder ich bekomme Minderwertigkeitskomplexe, wenn der andere besser ist als ich, oder ich werde bitter, wenn es mir schlecht geht. Das sind die Möglichkeiten, aber es ist Gottes Auftrag für Sie und für mich, mit sich selbst identisch zu leben. Nicht im Vergleich zu dem anderen zu leben, sondern mit sich identisch zu sein, in der Übereinstimmung mit Gott, die zu suchen. Und das befreit dann von diesen Vergleichen und nimmt die Bitterkeit weg und kann auch zu Dank führen. So wie er dann sagte, jetzt aber bleibe ich stets bei dir. Das war eine gute Hinwendung und in diesem Vers, der mir besonders gut gefällt am Ende von diesem Psalm, ist ein Dreiklang angegeben, ein Dreiklang von Nähe, Zuversicht und Verkündigung. Mir ist es köstlich, Gott nahe zu sein, ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Ja, wie sieht es aus mit der Nähe? Stellen Sie sich vor, ein junges Pärchen, Sie haben sich kennengelernt durch eine Partnervermittlung, schriftlich, dann telefonisch und jetzt ist zum ersten Mal der Tag der Begegnung da. Ein Foto hat man natürlich schon gesehen, aber was ist ein Foto im Vergleich zu der Wirklichkeit? Und jetzt zu erleben, wie sieht der andere aus, wie reagiert er, wie kann er sich auf mich einstellen oder ich mich auf ihn? In der Nähe lernt man jemand kennen. Und Jesus sagte mal von sich in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Das finde ich immer faszinierend, wenn Jesus irgendeinem Menschen klar macht, vielleicht auch hier unter uns, ich stehe vor deiner Lebenstür. Vielleicht hast du schon immer gebetet, aber nicht zu mir. Und ich möchte jetzt in dein Leben kommen. Und wenn dann einer zum ersten Mal die Möglichkeit prüft, diese Tür zu öffnen und dann Jesus in sein Leben hinein bittet und ihn kennenlernt. Er sieht ihn nicht, aber die Bibel sagt, dass jemand, der zum Glauben kommt, ist wie einer, der geöffnete Augen bekommt und plötzlich Dinge sieht und versteht, die ihm vorher völlig verschlossen waren. Glaube ist mehr als Ethik, das ist heute sicher sehr wichtig zu sagen, wo es ja immer wieder um Programme geht, diese oder jene Art. Glaube ist mehr als Ethik, er ist eine Beziehung zu einer Person, mit der ich lebe. Und die Beziehung ist natürlich in erster Linie eine Beziehung des Gebetes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Losung liest, das ist so ein kleines Büchlein, wo für jeden Tag zwei Verse stehen. Da steht heute Morgen Psalm 138, Vers 3 drin. Am Tag, als ich rief, erhörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Am Tag, als ich rief, erhörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Das heißt, die Nähe zu Gott ist wichtig und hat positive Auswirkungen. Nähe zu Gott bedeutet natürlich auch die Nähe zum Licht. Wenn Jesus in das Leben von jemand kommt, freut er sich über die Erlösung. Und das fand ich schön vorhin, als wir was von dem Hiob hörten. Es gibt ja auch eine Hiobsbotschaft, die Sie alle kennen und lieben. Vielleicht kennen Sie Händels Messias und das ist eine wunderbare Arie, die heißt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das stammt aus Hiob. Ich müsste nochmal gucken, ich meine, es ist Kapitel 19, Vers 25. Als der Händel das komponiert hat, war er in einer Depression. Er war ganz niedergeschlagen, aber da er mehr oder minder lauter Bibeltexte verarbeitet hat, wurde er ermutigt. Er hat festgestellt, die Nähe zu Gott schenkt Kraft. Und diese Hiobsbotschaft hören wir wahrscheinlich alle ganz gerne. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sagt er übrigens, als er mitten im Elend saß, nicht als alles vorüber war, sondern mittendrin. Aber hinterher hat er es natürlich noch mehr erfahren. Ja, die Nähe zu Gott deckt natürlich auch eigene Dinge auf, die nicht in Ordnung sind. Er möchte Dinge verändern, vergeben, er möchte weiterführen. Und das ist sicher auch wichtig, in dieser Nähe abzuladen und offen zu sein. Ja, die Nähe zu Gott entsteht natürlich auch durch Gottes Wort. Ich weiß nicht, ob Sie Gottes Wort gerne lesen. Ich habe das früher jahrzehntelang nicht gelesen. Es war mir einfach schlichtweg zu langweilig. Obwohl ich es natürlich kannte vom Kindergottesdienst, alle Geschichten kannte ich auswendig, fast zumindest vom Inhalt her, nicht vom Wortlaut. Ich fing es an zu lesen, als Jesus mir wichtig wurde. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, lesen Sie Gottes Wort im Neuen Testament, das Leben Jesus im Johannesevangelium und unterstreichen sich Aussagen, die Ihnen wichtig sind, die Ihnen Freude macht, die Sie ermutigen. Ich möchte ein paar Aussagen der Bibel, die ermutigen, weitergeben. Einmal Hebräer 4, Vers 16, wo es heißt: Lasst uns mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also die Ermutigung, näher ranzugehen im Gebet. Oder Jeremia 31, Vers 3, wo es heißt: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wie Gott Menschen zu sich zieht, ist ganz verschieden. Wir haben da draußen Rundbriefe von Missionaren. Ich weiß nicht, wer sich neulich den Rundbrief von Jakob Wiebel mitgenommen hat. Der erzählte, dass eine Frau in Russland zum Glauben kam und in dem Moment, wo sie zum Glauben kam, ist ihr Mann Alkoholiker geworden. Und hat die Familie noch vor der Geburt des nächsten Kindes verlassen und hat sich dann ein paar Jahre später oben auf einem Strommast bekehrt, als so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Stromüberschlag war. Er verbrannte da oben, was heißt verbrannte, anbrannte auf diesem Mast und um Rettung bat. Gott kann manchmal auch Menschen durch große Not zu sich ziehen. Er hat das übrigens überlebt und arbeitet heute mit seiner Frau in der Kinderarbeit in Russland. Also Gott hat ihn wirklich zu sich gezogen. Ganz verschieden, wie das aussieht, Gottes Wort persönlich aufnehmen und sich anreden lassen davon. Die Nähe zu Gott ist sicher auch eine Nähe zu Christen. In einer Gemeinde kann man nicht alle Leute kennen, nicht mit allen Leuten einen engen Kontakt haben, aber es ist schön, wenn man vielleicht zwei oder drei hat, mit denen man persönlich enger in Verbindung ist, ihnen auch sagen kann, was einen bewegt, wofür sie mitbeten möchten oder auch mit ihnen vielleicht zusammen beten und Gottes Wort lesen. Gott im Alltag entdecken. Ich finde es schön, dass jeder Gottesdienst mit dem Segensgruß Gottes aufhört. Im Alten Testament, dieser aaronitische Segen, da heißt es: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Wenn Sie auf jemanden zukommen und sein Angesicht leuchtet, dann wissen Sie, ich bin bei demjenigen herzlich willkommen. Und wenn Gottes Angesicht über Ihnen leuchtet, auch in Ihrem Alltag, dann wissen Sie, ich bin bei ihm herzlich willkommen. Und wenn er seine Augen auf sie hebt, heißt es, ich lass dich nicht aus den Augen. Auch wenn du manchmal denkst, ich bin alleine, das stimmt nicht. Ich bin bei dir und in deiner Nähe. Also jeder Segensgruß am Ende eines Gottesdienstes, eine Ermutigung für den Alltag. Gottes Angesicht leuchtet auch über ihrem Alltag und er verliert sie nicht aus den Augen. Aus dieser Nähe zu Gott entsteht Zuversicht. Zuversicht ist was anderes als Optimismus. Ich weiß nicht, ob Sie Optimisten kennen. Das ist meistens sehr erfreulich, mit so Leuten umzugehen. Aber ein Optimist ist kein Realist. Er sieht manche Dinge zu positiv und sie werden manchmal nicht ganz so positiv, wie er sie gesehen hat. Zuversicht ist mehr. Zuversicht braucht einen Grund, eine Begründung, warum die Zuversicht da ist. Und diese Begründung heißt hier, ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn. Ich habe gerade so einen schönen Bibelvers entdeckt, auch bei Hiob übrigens. Da heißt es Hiob 26, Vers 7, er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über das Nichts. Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über das Nichts. Das heißt, Gott handelt voraussetzungslos. Er muss nicht bei Ihnen anknüpfen oder bei mir, sondern er kann über dem Nichts etwas entfalten, auch für Sie oder für mich oder für eine Gemeinde. Und das ist wichtig, weil das der Grund der Zuversicht ist. Der Grund der Zuversicht ist nicht meine Zuverlässigkeit oder von jemand anders, sondern Gott. Die Frage ist, wenn Sie den Psalm 73 lesen, worauf setzen Menschen ihre Zuversicht? Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich bin ab und zu mal in irgendeinem Laden, wo ich wegen Fotoarbeiten hingehe, der aber auch Lotto- und Toto-Annahmestelle ist. Und da war ich neulich mal hineingeraten. Da war so eine ganz, ganz, ganz lange Schlange. Ich war völlig überrascht, was wollen die da alle? Bis mir klar wurde, oh ja, da gibt es einen Jackpot zu knacken. Und die Leute denken, vielleicht erwischt es ja auch mich. Das heißt, viele setzen ihre Zuversicht auf das, was sie gewinnen können im Leben, auf Aktien, auf schöne Personen, die sie vielleicht in ihrer Umgebung haben, auf ihre Ausbildung, vielleicht auf ihr tolles Haus, das sie für sich und ihre Kinder gebaut haben. Es gibt viele Möglichkeiten, seine Zuversicht auf etwas zu setzen, aber die zuverlässigste ist Gott. Und in der Nähe von Gott wird der persönliche Lebensakku wieder aufgeladen und durch den Sorgendschungel hindurch dringt irgendwo ein Lichtstrahl und schenkt Zuversicht. Er kann die Richtung weisen und natürlich auch Richtungen verändern. Er kann Worte als Zusage geben, zum Beispiel diesen schönen Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Oder Hebräer 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat oder Verheißung hat. Oder Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Solche Aussagen kann Gott jemand persönlich geben. Und es ist gut, sie auswendig zu lernen, damit sie einem wieder einfallen, wenn sie gebraucht werden. Zuversicht entsteht und motiviert dann natürlich auch zum Handeln. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Namen Georg Müller kennt, ein bedeutender Christ aus Deutschland, der in England lebte, dort vor 150 Jahren Waisenarbeit machte, nur auf Spendenbasis. Er hat nie einen Menschen um Geld gebeten, sondern immer nur mit Gott darüber geredet. Hat am Ende 2000 Kinder auf Spendenbasis versorgt, täglich. Und dann hat er noch viele andere Werke gegründet, unter anderem ein Bibelwerk, um Gottes Wort zu verteilen. Und als er dieses Werk gründete, hatte er 1 Mark in seiner Kasse. Wenn er also gefragt hat, kann ich das gründen, hätte er sagen können, das kann ich nicht gründen, ich habe ja kein Kapital. Er fragte aber nicht, kann ich das gründen, sondern soll ich das gründen? Und er hatte von Gott den Auftrag, es zu tun. Und dann sagte er, dann werde ich es auch gründen, wenn ich nur 1 Mark in meiner Kasse habe. Und dieses Werk hat sich dann entfaltet, weil es mit Zuversicht zu Gott gegründet war. Wofür Gott Ihnen Zuversicht gibt, weiß ich nicht, aber aus der Nähe zu Gott entsteht Zuversicht. Mir ist es köstlich, Gott nahe zu sein, Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn. Zuversicht ist das Gegenteil von Resignation. Resignation bedeutet, dass ich die Siege des Feindes verkündige, dass ich sage, es verändert sich nichts, es tut sich nichts. Aber Gott ist derjenige, der weiterführt. Jesus sagt, ich bin der Weg und das ist immer ein gangbarer Weg, der weiterführt. Zuversicht wünsche ich Ihnen und mir, weil sie einfach motiviert und weiterführt. Dann geht es weiter, ich verkündige alle deine Werke. Wenn Sie ganz aufmerksam zuhören, ich sage nochmal den ganzen Absatz, mir ist es köstlich, Gott nahe zu sein, ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Hier wird aus der dritten Person die zweite Person, Gott wird angeredet und jetzt heißt es, ich verkündige seine Werke, nein, deine Werke. Ja, ist die Frage, was können Sie verkündigen als Werke Gottes? Wenn Sie zum Glauben gekommen sind an Jesus, können Sie das Werk verkündigen, wie Gott Sie gewonnen hat. Wer da alles mitwirkte, welche Umstände, welche Gedanken, was Sie selber unternommen haben, wie Gott Ihnen die Augen geöffnet hat, welche Auswirkungen das hatte für Sie und für Ihre Umgebung. Wir hatten jetzt am Donnerstag einen Abend über Islam und der Sprecher, der erzählte erstmal, wie er als Moslem in Deutschland, sagen wir mal, enttäuscht war von all diesen Namenschristen, die er erlebte und dann aber im Kontakt mit Christen, die selber aus einem sehr dunklen Hintergrund gekommen waren, erwärmt wurde und dann sein Leben Jesus anvertraute. Und was das bedeutet natürlich für ihn, Spannung zur Familie und dies und jenes, ist sicher bedeutend, was Gott an ihm tut und auch heute noch tut. Gottes Werke können auch Gebetserhörungen sein, dass wir einfach weitergeben, was er durch ihr Gebet an dieser oder jener Stelle getan hat, für sie oder für andere. Gottes Werke können Dinge sein, die Sie aus dem Leben anderer Christen kennen. Ich erzähle gerne auch Beispiele aus dem Leben anderer Christen, einfach weil es Gott ehrt und auch ermutigt. Gottes Werke können Bibelworte sein, die er Ihnen in besondere Situationen gab und wo Sie sagen, dieses Wort hat mich durchgetragen, monatelang, vielleicht sogar jahrelang, und es hat sich bewahrheitet. Ich bin froh darüber. Gottes Werke können natürlich auch Inhalte der Bibel sein, dass sie ermutigende Worte weitergeben oder Zusammenhänge erklären, soweit sie das können und wollen. Ich verkündige alle deine Werke. Das heißt, jeder Christ ist wie ein Kreis, wo im Mittelpunkt der Zirkel einsticht und dann kann man mit diesem Zirkel größere Kreise schlagen. Vielleicht erst so ein ganz kleiner Kreis, vielleicht später einmal ein größerer Kreis, wo sie das, was ihnen wichtig geworden ist, weitergeben an andere. Und an der Stelle schließt sich dann der Kreis, denn es kann sein, dass durch ihr Zeugnis ihres Glaubens ein anderer angesprochen wird und zum Nachdenken kommt. Und dass er selber wieder sagt, wie kann ich denn Gott nahe kommen? Und dann wiederholt sich der Kreislauf, dass er die Nähe sucht, Zuversicht in sein Leben kommt und er selber es weiter sagt. Ich denke an einen Polizisten, den ich hier in Mülheim, aus Mülheim kennenlernte, aus dieser Polizeischule, der als Christ in seinem Dreierzimmer immer verspottet wurde, wenn er abends die Bibel las. Aber dann hat er später seinen spottenden Kollegen eingeladen zu einer Jugendkreisfreizeit. Und der fuhr auch mit, weil er am Wochenende sowieso nichts vorhatte und es immer sehr langweilig war. Und diesen Kollegen habe ich auch kennengelernt, der ist durch diese Kontakte selber zu einem Glauben an Jesus gekommen und hat dann die Nähe zu Jesus gesucht und wiederum anderen von sich erzählt, was ihm das bedeutet. Meine Einstiegsfrage war, wie nahe ist Gott? Die Antwort war furchtbar einfach, so nah wie das Wort im Munde. Und deshalb die Ermutigung für Sie, suchen Sie diese Nähe, es entsteht ich natürlich auch, es entsteht Zuversicht und dann haben wir etwas weiterzugeben, was Gott Ihnen und mir bedeutet. Wenn Sie musikalisch sind, werden Sie das Bild dieses Dreiklangs behalten, Nähe, Zuversicht, Verkündigung. Herr Jesus, segne jeden von uns, dass er in deiner Nähe deine Liebe erfährt, dass du ihn prägst, dass du Zuversicht vermittelst im Leben und dass das Auswirkungen hat für unsere Umgebung. Amen.